Vergangene Woche Winterberg, diese Woche ist wieder Altenberg. Wir sind aber gerade mit dem Dreierbob mal wieder in unserer Tiefgarage. Mein Name ist Fabian Deike.
Und hier ist Tino Meyer. Und Fabian, du hast vollkommen recht, wir sind in der Tiefgarage, weil in der Saisonvorbereitung gibt es ja den ein oder anderen Test. Da will man der Konkurrenz noch nicht alles zeigen. Deswegen sind wir sozusagen abgetaucht.
Genau, unser mobiles Studio. Wir sitzen also gerade in einem Auto, nehmen unseren Podcast auf und da parken wir ganz gerne in einer Tiefgarage. Das vielleicht zur Erklärung, warum wir in einer solchen Garage sind. Der Dreierbob, das ist der Wintersport-Podcast von sächsische.de und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und der Dreierbob wird präsentiert von Sachsen Energie. Und da sind wir ganz froh darüber, dass es diese Partnerschaft gibt. Die Inhalte dieses Podcasts bleiben von der Partnerschaft unberührt. Ja, Tino, steigen wir direkt ein. Ich würde gar nicht so eine lange Vorrede machen, bevor wir zum Hauptthema dieser Folge kommen. Es geht um Material. Es geht nochmal um Zickenkrieg zwischen Francesco Friedrich und Johannes Lochner. Du hast vergangene Woche bei der Pressekonferenz, der Eröffnungspressekonferenz des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland, auch mit René Spies gesprochen.
Genau, das ist der Bob-Bundestrainer. Ich glaube, er geht in seine 9. Saison, ist sozusagen Urgestein. Er wird es nicht gerne hören, aber er ist es inzwischen. So eine lange Amtszeit gibt es ja selten, auch in anderen Sportarten. Und wir haben uns unterhalten über die Punkte, die du gerade benannt hast. Und ja, wir machen es, wie du sagst, keine Zeit verlieren. In der Saisonvorbereitung ist jede Sekunde kostbar.
Ja, das also hier in dieser Folge Arbeitsnachweis Nummer 2 von dir, Tino. Vergangene Woche haben wir das Gespräch mit Francesco Friedrich und Simon Wulff, dem Anschieber im Bob-Team Friedrich, gehört. Jetzt Arbeitsnachweis 2 von dir, von der PK, das Interview mit dem Bob-Bundestrainer René Spies.
Ja, von der Pressekonferenz bin ich jetzt umgezogen in das Büro des Bundestrainers, so würde ich es fast sagen. Das mobile Büro des Bundestrainers. Aber das darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass da das Bild von der Familie dasteht, eine Grünpflanze und ein Haufen Technik. Technik ist da, ein Laptop und gegenüber an der Wand hängt ein Fernseher. Wir sind hier sozusagen im VIP-Raum in Winterberg, der im Winter für Empfänge genutzt wird. Im Herbst, im Frühwinter steht der Raum leer. Der Bundestrainer hat seinen Tisch hier aufgeklappt und verfolgt jetzt das Training. Und wir haben gerade gesehen, wie Francesco Friedrich eine Trainingsfahrt gemacht wurde. Er hat sofort hochgefahren wurde und gleich wieder runtergefahren ist in der Bahn. Das Materialtesten steht also an und deshalb die Frage an Bundestrainer René Spies. Wie spannend und wichtig ist denn diese Saisonphase jetzt?
Ja, die Saisonphase ist sehr wichtig, weil wir sind jetzt anderthalb Jahre vor den Olympischen Spielen in Cortina. Und Material spielt in unserer Sportart eine Riesenrolle und durch Einschränkungen im Reglement haben wir Performance verloren mit unseren Schlitten und wir versuchen, die wieder zurückzugewinnen und vielleicht sogar noch auf über unser altes Niveau zu kommen. Und diese ersten Wochen sind von daher sehr entscheidend, weil wir ganz, ganz viele Materialtests fahren hier.
Wer bei Social Media unterwegs ist und zum Beispiel Francesco Friedrich folgt oder auch der FES, der wird das genau in den letzten Wochen festgestellt haben. Es wird getestet, getestet, getestet. Der Francesco ist schon über 50, hat schon über 50 Fahrten gemacht. Den anderen Piloten wird es wahrscheinlich so ähnlich gehen. Habt ihr denn schon was rausgefunden?
Ja, Ergebnisse hast du ja immer. Es gibt dann ein paar Ergebnisse, die dann rot aufleuchten. Das heißt, das ist langsamer als der alte Stand und es gibt bei ein paar Testfahrten auch grüne Zeichen. Das heißt, das Material ist schneller als das Ursprungsmaterial. Und von daher gibt es Komponenten, die grün waren und das ist eigentlich sehr erfreulich und das fahren wir jetzt gerade auch wieder nach. Und wenn die Tests abgeschlossen sind, folgen weitere und wir hoffen einfach, dass wir uns wieder in die richtige Richtung entwickeln.
Grün ist mein nächstes Stichwort. Ich habe vorhin schon mit dem Franz drüber geredet. Es gab ja vor 3, 4, 5 Wochen so ein paar atmosphärische Störungen, so will ich es mal bezeichnen, die zumindest medial publik geworden sind. Die beiden Top-Piloten, Francesco Friedrich und Johannes Lochner, haben sich um Anschieber gestritten. Der Franz hat gesagt, ist alles wieder gut, alles okay. Was sagst du als Bundestrainer, alles wieder im grünen Bereich?
Ja, das ist, denke ich, ein ganz normaler Vorgang im Bobsport, dass jeder Pilot versucht, seine Mannschaft zu optimieren und auch Gespräche führt mit Anschiebern aus anderen Mannschaften. Die Brisanz liegt natürlich darin, dass das jetzt ein Anschieber von Johannes Lochner war, also seinem stärksten Konkurrenten. Und es ist klar, wenn du deinen stärksten Konkurrenten schwächst in der Form, dass du seinen stärksten Anschieber verpflichtest, dann stärkst du dich und schwächst deinen Gegner. Und wenn das natürlich bei Piloten passiert, die auf Augenhöhe fahren, dann ist klar, dass es schon eine erhebliche Schwächung für Hansi Lochner gewesen wäre. Und von daher kann man drüber urteilen, ob das bei seinem Kumpel Johannes Lochner moralisch die richtige Vorgehensweise war. Aber ich sage, das sind so ganz normale Vorgänge und Hansi muss damit umgehen und kann auch damit umgehen. Und ich erwarte nicht, dass es dazu großen Konfliktsituationen kommt in der nächsten Saison.
Das hatte Hansi an der Pressekonferenz vorhin auch gesagt, ist alles wieder okay. Ja, statt Georg Fleischhauer fährt jetzt ein junger Mann namens Simon Wulff im Team von Francesco Friedrich mit, der im August mit der viertbesten je gelaufenen 100-Meter-Zeit in Deutschland oder von eines deutschen Sprinters aufgewartet hat. 10:06. Was ist denn von dem Simon Wulff zu halten? Der müsste ja alles hier in Grund und Boden schieben.
Ja, also erstmal kann man sagen, dass sich Gerd Leopold sehr stark um Simon Wulff bemüht hat in den letzten beiden Jahren. Und da waren wir im ständigen Kontakt und er hat ihm ganz klar eine Perspektive aufgezeigt. Und die Perspektive heißt, möglicher potenzieller Medaillengewinn bei den Olympischen Spielen 2026. Dementsprechend hat er sich da sehr früh committed für diesen Weg und selbst diese fantastische Zeit, diese 10:06 mit der Körpergröße und mit dem Gewicht, hatte man ja nicht so erwartet und trotzdem bleibt er dabei und geht diesen Weg mit Franz, was für uns natürlich super ist, weil wir, wenn er das umsetzt, was er bei den Sommertests schon angedeutet hat, ist das nochmal wirklich Niveausprung auch und ja, das gilt aber jetzt abzuwarten, ob er das auch umsetzt und ob er auch so eine Saison durchsteht, das bei der WM dann vielleicht zeigen kann und hoffentlich dann auch bei den Olympischen Spielen, aber natürlich hat Simon da ein außerordentlich gutes Potenzial.
Nun gehen wir in die Saison. Die Piloten wollen gewinnen. Du hast die Fernperspektive benannt. Olympia 2026 will sowohl Johannes Lochner gewinnen als auch Francesco Friedrich. Wenn wir Laura Nolte fragen würden, würde sie das gleiche antworten. Lisa Buckwitz will gewinnen und alle haben auch Tatsache gute Chancen. Mir ist ein Satz aus der Pressekonferenz vorhin hängen geblieben. Da warst du schon auf dem Weg hier zum Training. Den hat dein Rodel-Kollege, Rodel-Bundestrainer Patrick Leitner gesagt. Der hat gesagt, ja, die Sportler, die haben jetzt Druck und die müssen sich qualifizieren für die Weltcups. Das ist bei dir jetzt nicht so. Da sind viele Athleten gesetzt. Aber er sagt, das werden die schon meistern. Und übrigens, die Athleten haben Druck. Aber so ein Bundestrainer, der hat auch immer Druck, gerade in Deutschland. Wie groß ist denn dein Druck?
Boah, ich empfinde den Druck jetzt gar nicht so groß. Also ich glaube jetzt, Druck habe ich mehr so in dieser Vorbereitungsphase, in dieser Selektionsphase, weil da geht's ja wirklich noch um die verbleibenden Plätze. Das ist für mich so die unruhige Zeit, weil es wirklich einige Teams gibt, die das jetzt gerade im Vierer noch schaffen können. Und da müssen wir einfach sehen, dass die Abläufe optimal gestaltet werden, dass das ganz fair abläuft, dass jeder die gleichen Bedingungen hat. Und danach geht man dann in den Weltcup so ein bisschen in seine Höhle, da ist alles so ein bisschen ruhiger. Und natürlich kommt der Druck auch wieder vor der WM, aber ich glaube, der richtige Druck kommt erst in der nächsten Saison, in der Olympischen Saison. Es liegt vielleicht jetzt auch daran, dass das jetzt, glaube ich, schon mein neuntes Jahr ist als Chefbundestrainer. Also ich merke, dass ich jetzt nicht mehr so aufgeregt bin in einer nicht-olympischen Saison, aber ich weiß genau, dass die nächste Saison, die wird wieder viel krasser, aber im Moment geht's vom Druck.
Und es ist dann, wie man es vielleicht vom Fußball kennt, da kommt der Verbandschef, der Thomas Schwab, zu dir und sagt, ja René, du hast 4 Disziplinen, Bob, da gibt's also 12 Medaillen zu gewinnen. Ich hätte gern 9, 6, alle goldenen.
Ja gut, aber es gibt ja einen Medaillenkorridor, der festgeschrieben ist bei uns auch beim DOSB. Und natürlich wissen wir, dass da einiges erwartet wird von unserer Sportart. Aber wer mich jetzt kennt der weiß auch, dass ich nie rangehen würde und würde sagen, wir machen jetzt 6 Medaillen. Das sind, also gerade in so einer Richtung Olympia, da kann so viel passieren. Wir haben eine alte Mannschaft. Ich weiß einfach, wie knapp auch unsere WM-Titel waren in den letzten Jahren, wie knapp diese olympischen Medaillen waren, die wir geschafft haben, wie wie knapp das manchmal mit Verletzungen waren und wir das gerade auf der letzten Rille noch irgendwie auch mit viel Glück hinbekommen haben. Deshalb denke ich an sowas gar nicht. Ich denke auch an keinen Medaillenkorridor, sondern ich denke wirklich dran, wie bringen wir die Leute jetzt gesund Richtung Olympia mit einer sehr, sehr guten Vorbereitung und wie bringen wir die in der guten Form nach Olympia. Und ich weiß auch, das kann auch sein, wenn eine andere Nation einen neuen Bob baut oder sich ein Team gut entwickelt und wir zwei Verletzte haben, noch drei Anschieber dazu, die sich verletzen, dann machen wir auf einmal gar nichts. Und das habe ich ja auch schon erlebt. Deshalb interessiert mich das auch gar nicht, dieser Medaillenkorridor, sondern wir machen unsere Arbeit, wir versuchen das durchzubringen und versuchen auch olympische Goldmedaillen wieder zu erzielen im nächsten Jahr. Aber es gibt nicht nur eine, sondern es gibt 10 Unbekannte. Und es muss immer alles passen, um das dann auch zu machen, auch wenn du aus einer guten Ausgangsposition kommst.
Letzte Frage, welche Rolle spielt die WM in dieser Saison? Die findet Anfang März in Lake Placid in Amerika statt.
Eine vorolympische WM ist immer ganz wichtig, psychologisch. Das ist ganz klar. Das kann sein, wenn es dort nicht so gut läuft, dass man einfach auch mit so einem kleinen Rucksack in die olympische Saison geht und weiß, boah, jetzt kommen die doch. Und die Olympiabahn ist ja auch eine neue Bahn für uns. Da kennen wir uns auch nicht so gut aus. Vielleicht sind die doch stärker, als wir jetzt das eingeschätzt haben in den letzten beiden Jahren. Es kann aber sich natürlich genauso rumdrehen. Es kann natürlich sein, wenn wir jetzt dort auch sehr, sehr gut sind und vielleicht auch WM-Titel gewinnen, dann kann man sagen, boah, wir schaffen es ja selbst auf so einer Bahn wie Lake Placid, wo die anderen vielleicht mehr fahren als wir, dort die umzubiegen. Boah, das gibt aber eine breite Brust und jetzt gehen wir nochmal richtig ran und haben keine Angst und gehen da ganz optimistisch in die Olympiasaison. Also die beiden Szenarien gibt es und so eine vorolympische WM hat immer einen Impact auf das, was motivational im nächsten Sommer passiert. Ganz bestimmt.
Okay, dann sagen wir vielen Dank und sind gespannt auf die Saison, die ja in dieser im vorolympischen Winter in Altenberg losgeht.
Genau, da freuen wir uns drauf.
Ja, das war der Bob-Bundestrainer René Spies im Gespräch mit dir, Tino. Das war in Winterberg vergangene Woche bei der Pressekonferenz vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland. Ein sehr interessantes Gespräch. Es kommt auf die Details an. Ich würde sagen, wir rollen das nochmal ein bisschen auf. Und ich habe mir auf meinem Notizblock eine Notiz gemacht mit der Frage, welche Einschränkungen bzw. welche Materialschwierigkeiten meint René Spies denn da?
Na, ich glaube, man hat es gerade schon rausgehört. Material, das ist so ein bisschen ein ganz, ganz großes Geheimnis. Da redet niemand gerne offen drüber. Bobsport besteht ja aus drei wesentlichen Komponenten. Das ist zum einen der Start, den kann man ganz gut sehen. Da kommt es auf die starken Jungs an, auf schnelle Anschieber.
Und unter anderem Simon Wolf, haben wir ja letzte Woche drüber geredet.
Genau. Dann die Fahrlinie in der Bahn. Da sind vor allem die Piloten gefordert, wie sie praktisch die Bahn bewältigen. Und dann der dritte, wirklich ganz wichtige Punkt, ist eben das Material. Und das ist wirklich eine kleine, große Wissenschaft und vor allen Dingen ein ganz, ganz großes Geheimnis. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt neue Regeln. René Spies hat das angesprochen. Es gibt ein Reglement, wie so ein Bob gebaut werden soll, darf. Es gibt festgeschriebene Maße, wie lang, wie schwer der sein darf und so weiter. Und in dieser Saison werden jetzt Regeländerungen wirksam, die, man hat es glaube ich beim René Spies ein bisschen auch rausgehört, darauf abzielen, die Dominanz der Deutschen zu brechen.
Und diese Regeländerung, ist das dann einfach so, dass sich da jemand hinsetzt und sagt, wir führen jetzt mal ein, dass da irgendwie ein bisschen weniger Gewicht drauf ist oder irgendein Bauteil anders geformt werden muss? Wie kommt so eine Regeländerung denn zustande?
Im Grunde genommen ist das ein demokratischer Prozess.
Das klingt ja gut.
Genau. Es gibt eine Materialkommission, die immer wieder tagt. Und da werden Anträge eingereicht. Die Materialkommission besteht aus 6 Personen aus 6 Ländern. Unter anderem ist auch Deutschland darin vertreten. Es wird also ein Antrag eingereicht, beispielsweise, ich sag mal, neue Maße für die Haube oder ein neues Material für die Haube des Schlittens. Und dann diskutiert die Materialkommission darüber, dann kommt es zur Abstimmung. Und man kann das mal kurz zusammenfassen. Die Regeländerungen, die jetzt greifen, das ist eine ganze Menge an verschiedenen kleinen Regeln, die gingen im Grunde 5-1 aus in der Materialkommission.
Lass mich raten, die eine Stimme ist die deutsche Stimme?
Ganz genau, so ist es gewesen. Das heißt, es ist demokratisch klar und ja, wenn man sich mit den deutschen Bob-Ingenieuren und Trainern und auch Athleten unterhält, ja, die müssen das so hinnehmen, aber die sind natürlich so, nehmen das mit süß-saurer Miene hin, weil natürlich klar ist, dass da ganz gezielt Regeländerungen getroffen wurden, um eben den deutschen Vorsprung, den deutschen Materialvorsprung, der in den letzten 2-3 Jahren wirklich gute, große Ausmaße annahm pro Lauf, redet man im Zweierbob, so vom 1/10 oder 2/10 Sekunden, die deutschen Schlitten allein wegen des Materials Vorsprung hatten gegenüber der Konkurrenz, dass der Vorsprung jetzt weg ist und das war einfach das Ziel der anderen.
Also pro Lauf dieser Vorsprung.
Genau, wenn man jetzt mal das durchrechnet, wir nehmen mal das Team Francesco Friedrich im Zweierbob, egal ob er da angeschoben wurde in der vergangenen Saison von Alexander Schüller oder eben auch von Thorsten Marges, die hatten oft die Startbestzeit oder auch Johannes Lochner mit Georg Fleischhauer waren am Start ganz weit vorne, hatten da oftmals schon 0,05 Sekunden pro Lauf, manchmal auch eine ganze 1/10 pro Lauf Vorsprung allein am Start. Und wenn dann noch 1/10 durch das Material dazukommt, dann müssen die anderen Bobs schon mal 2/10 in der Bahn aufholen.
Durch fahrerisches
Können. Nur allein durch fahrerisches Können. Was eben verdammt schwierig ist, was in Altenberg oder eben auch jetzt in Lake Placid auf sehr komplexen, schwierigen Bahnen durchaus drin ist, was in Winterberg auf einer oder auch in Innsbruck auf fahrerisch relativ einfachen Bahnen eben verdammt schwierig ist. Und am Ende aus dem Blickwinkel der anderen Nation muss man natürlich klar sagen, die versuchen alles, um auch mal auf dem Treppchen zu stehen. Ich rede mal noch gar nicht, um zu gewinnen. Es ist ja schon gerade im Männerbobsport ein echter Erfolg, wenn man das Podium erreicht. Und ja, aus ihrer Sicht kann man das durchaus verstehen. Dass die Deutschen darüber nicht erfreut sind, kann man auch verstehen. Und so ist aber gewissermaßen für Spannung und immer auch für Wettbewerb gesorgt.
Ich habe meinen Notizblock nochmal vorgezogen, weil da steht noch was drauf. René Spies, auch so ein kleines Detail, sagte, wir haben jetzt da ganz viele Komponenten hin und her probiert und jede Komponente wird dann mal eingebaut in so einen Bob und dann gibt es eine Testfahrt. Und dann wird verglichen, wie war es mit der Komponente und ohne. Und er sagte dann diesen Satz, bei manchen geht das Licht wieder auf grün. Das heißt, die Komponenten sind schneller als die vorher. Wohin geht denn die Entwicklung? Was schätzt du denn ein?
Also schon alleine, wenn man in die Vergangenheit blickt und wenn man um die Stärke und Kompetenz der FES in Berlin weiß, das sind die Materialbauer im deutschen Team.
Das Institut für Forschung und Entwicklung für Sportgeräte.
Ganz genau, ich habe das diesmal dir überlassen, weil du einfach das viel besser drauf hast.
Das zu sagen, diese Abkürzung.
Genau, ich bleibe mal kurz bei FES. Ja, die haben eine unheimliche Kompetenz und die werden das auch dieses Jahr wieder hinkriegen. Und wenn du mich fragst, welche Teile das sind, ja, das verraten die natürlich nicht. Aber viele Möglichkeiten, also es gibt viele Möglichkeiten.
Weil also man so muss sich das mal vorstellen. Wir hatten im Vorgespräch kurz schon drüber gesprochen, da geht es manchmal auch nur um irgendwie vielleicht eine Schraube oder irgendwie nur eine Klickverbindung.
Genau. Ein großes Thema ist immer wieder die Haube. Klar, das ist ein großes Bauteil. Die kann unterschiedlich beschaffen sein, einfach mal schon aus dem Material. Die kann eine gewisse unterschiedliche Materialstärke haben. Die Haube muss ja irgendwo befestigt werden und irgendwie befestigt werden. Auch das ist ein Thema. Nimmt man da 2, 3, 4, 5 Schrauben und dann gibt es da ganz, ganz viele kleine, große Geheimnisse. Und ich kann nur alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal animieren, wenn Anfang Dezember die Bob-Übertragung im Fernsehen wieder beginnt, da mal drauf zu achten. Man sieht vom Bob-Inneren so gut wie nichts. Da achten die Sportler und auch Trainer sehr genau drauf, dass Kameras da nicht reinfilmen, dass auch Konkurrenten nicht in den Bob reingucken. Die Haube wird nie abgenommen, nie. Das wird nur in der heimischen Bob-Garage gemacht oder mit den Ingenieuren. Und auch wie die Lenkung ist, das ist echt ein großes Geheimnis. Und trotzdem hat natürlich jede Mannschaft so die kleinen und großen Tricks, dem anderen da auf die Spur zu kommen.
Dann doch mal einen Blick zu erhaschen. Und genau. So kommt es dann am Ende auch irgendwie zu diesen über Umwege Regelanpassungen.
Genau, ich kann mal noch eine kleine Anekdote erzählen, die ich auch schon gesehen habe. Bob kommt im Ziel an, wird dann auf so einen Pritschenwagen gehievt und wird dann an den Start zurückgefahren. Und da fahren die Athleten mit diesem Auto mit. Manche setzen sich vorne ins Fahrerhaus neben den Fahrer. Das sind dann meist manchmal so 2, 3 Plätze. Manchmal gibt es noch eine 2. Reihe. Und manche Athleten sitzen hinten in den Schlitten und halten sich da fest und fahren die Bahn hoch. Und da muss man mal drauf achten. da ist jede Nation peinlichst darum bemüht, dass jede Nation ihren eigenen Bremser oder Anschieber hinten mit auf dem Hänger hat, damit nicht etwa eine Konkurrenz sich auf den Bob setzt. Weil wenn du so ein bisschen ein paar Jahre dabei bist und auf dem Bob dann sitzt, vorne auf der Haube zum Beispiel, mal so einen kleinen Test machst, kriegst du schon ein Gefühl, an manchen Stellen ist es vielleicht weicher, an manchen ist es härter. Und wer ein paar Jahre dabei ist, weiß dann, okay, wenn ich meinem Ingenieur sage, bei den Deutschen vorne links ist es ganz schön weich an der Haube, dann könnte so ein guter Ingenieur eben schon rausschließen, worauf das zurückzuführen ist. Mhm. Und das finde ich schon ganz spannend, mit wie viel Detailarbeit da gearbeitet wird.
Und auch mit welcher Liebe zum Detail. Also den Punkt Material würde ich sagen, haben wir damit abgehakt und auch noch mal kurz erklärt, was René Spies da genau gemeint hat.
Genau, und wenn ich das noch mal zum Einstieg meines Interviews noch mal kurz erkläre, das war wirklich eine spannende Situation, die ich so auch noch nie gesehen habe. Francesco Friedrich ist mit dem einen Zweier runtergefahren. Unten stand das Auto, da ist er sofort reingesprungen, ist hoch an den Start gefahren. Da stand der nächste Bob schon bereit, dann ist er wieder runtergefahren. Was genau an dem Moment getestet wurde, hat mir René Spies nicht verraten. Aber es geht eben darum, vergleichbare Bedingungen zu haben. Und das ist eben, da können ja nie zwei Bobs nebeneinander fahren, sondern die müssen immer nacheinander fahren, Bedingungen ändern sich. Deswegen ging es in dem Moment echt darum, so viele Fahrten in kürzester Zeit von dem gleichen Piloten zu absolvieren, um eine größtmögliche Vergleichbarkeit zu haben. Wenn man jetzt noch weiß, dass jede Bobfahrt aber auch körperlich anstrengend ist, nicht mal darum, weil die den Bob anschieben, sondern im Bob selber, dass da ganz schöne Kräfte auf den Körper wirken. Und wenn wir hier von 50 Fahrten gesprochen haben, Trainingsfahrten in den ersten 2-3 Wochen, da weiß man, was die Athleten da gerade abspulen.
Und ich glaube, insgesamt vor Start der Saison war mal die Rede von 100 Fahrten, die sie absolvieren wollen im Team Friedrich.
Also ich kann mir vorstellen, so nach den ersten Eindrücken der ersten Wochen, dass das bis Dezember, wie gesagt, erster Weltcup, 7. 8. Dezember in Altenberg, dass bis dahin die 100 Fahrten zusammenkommen.
Okay, also machen wir einen Strich drunter unter das Material. Der Punkt Zickenkrieg ist auch abgehakt.
Da war ja auch ein Strich drunter.
Genau, den Zickenkrieg unter Männern. Wir haben das so bezeichnet, den Konflikt zwischen Hansi Lochner und Francesco Friedrich. Wenn es dann überhaupt ein richtiger Konflikt gewesen ist, man weiß ja auch, manchmal wird das vielleicht etwas wärmer gekocht, als dann tatsächlich hinterher gegessen, um mal eine Plattitüde zu bringen. Wir machen also unter dieses Thema auch einen Strich. Bleibt noch eine Sache, ein kurzer Rückblick auf das vergangene Wochenende, denn da ist durchaus auch schon in einer anderen Disziplin im Eiskanal der erste Weltcup gewesen, nämlich im Skeleton. Und da aus deutscher Sicht durchaus mit einem Erfolg. Aus sächsischer Sicht, um das vielleicht noch mit hereinzubringen, eher nicht so erfolgreich.
Nein, aus sächsischer Sicht nicht, aus deutscher Sicht dafür umso mehr, zumindest bei den Männern auf ganzer Linie. Christopher Krotia, der Olympiasieger, ist mit 2 Weltcupsiegen in die Saison gestartet. In Pyeongchang sind die Skeletonis am Wochenende sozusagen losgefahren. Er hat den ersten Weltcup gewonnen am Samstag, er hat am Sonntag den zweiten Weltcup ebenfalls für sich entschieden, knüpfte da an seine Tatsache auch starken Trainingsleistungen an. Bei den Frauen lief es am ersten Tag noch nicht so, hatte auch äußere Einflüsse, wetterbedingt war die Bahn im zweiten Lauf immer langsamer, da sind die Deutschen zurückgefallen. Am zweiten Tag reichte es dann aber für einen zweiten Platz von Hanna Neise. Also auch das ist ein durchaus ordentlicher Saisonstart für die deutschen Frauen. Die Skeletonis bleiben weiter in Asien, bestreiten jetzt noch einen weiteren Weltcup, bevor es dann zurück nach Europa geht und dann es zur Wiedervereinigung mit den Bob-Sportlern kommt. Zur Erklärung, Bobfahrer Skeletonis sind immer gemeinsam im Winter unterwegs. Dass die Skeletonis jetzt den Saisonauftakt alleine in Asien haben, ist schon auch ein kleines Novum, soll ein bisschen auch die Sportart hervorheben, hat natürlich auch logistische Gründe. So ein Skeleton lässt sich eben mal leichter nach Asien transportieren als so ein ganzer Bobtross. Am 7. und 8. Dezember starten die Bobfahrer in Altenberg und tags zuvor, am 6. Dezember, am Nikolaustag, sind dann die Skeletonis in Altenberg am Start.
Genau, und warum ich vorhin gesagt hatte, aus sächsischer Sicht nicht so erfolgreich, vielleicht kurz zur Erklärung, Klammer drum, Der Podcast ist ja von der Sächsischen Zeitung und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb immer auch von uns manchmal der Blick eben auf das, was sächsische Athleten machen. Und da war es eben dann am vergangenen Wochenende so bei den Skeletonis, sowohl Susanne Kreher als auch Axel Jung erwischten ein weniger gutes Wochenende. Aber das bedeutet nicht, dass es die ganze Saison so bleiben muss. Da gucken wir also auch drauf, wie sich das weiter für die beiden entwickelt.
So machen wir das und an diesem Wochenende bleiben wir in Altenberg, schauen auf Altenberg. Deutsche Meisterschaft im Bobfahren. Wir hatten darüber auch schon gesprochen. Der Titel mag jetzt nicht unbedingt der prestigeträchtigste sein. Die Rennen sind aber gleichwohl spannend. Die Materialtests gehen weiter. Deswegen wird man natürlich auch Francesco Friedrich und Johannes Lochner bei der Deutschen Meisterschaft sehen. Vor allen Dingen geht es aber auch darum, neben dem Titel Deutscher Meister, um den letzten Platz im Weltcup-Team, sowohl bei den Frauen im Monobob ist noch ein Platz zu vergeben, als auch bei den Männern im Viererbob. Deswegen werden diese beiden Disziplinen auch am Samstag ausgefahren. Und am Sonntag gibt es dann die Deutsche Meisterschaft im Zweierbob bei Männern und Frauen.
Genau, das schauen wir uns an, beziehungsweise das wirst du dir anschauen. Du fährst nach Altenberg und weil ich vorhin so ein paar Striche unter bestimmte Themen gemacht habe, mache ich jetzt noch einen Strich, nämlich unter diese Podcast-Folge. War super spannend und informativ. Danke dir, Tino, dass du diese O-Töne auch nochmal eingeholt hast für uns in Winterberg vergangene Woche und damit zwei Folgen Dreierbob gefüllt hast.
Ja, Fabian, bei uns geht es ja letztlich auch ums Material, gutes Tonmaterial, so würde ich das jetzt mal formulieren. Und vor allen Dingen auch gute Gesprächspartner. Und die waren in Winterberg in Hülle und Fülle verfügbar. Und da dachte ich, lass uns die Chance nutzen.
Und an den nächsten Gesprächspartnern für den Dreierbob sind wir auch schon dran. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Das wird sicherlich wieder interessant und spannend hier im Dreierbob. Tschüss.
Tschüss.